Guten Morgen. Es ist so schön, wieder so einen rappelvollen Raum zu sehen hier. Jetzt ist es ein bisschen leerer geworden, aber während der Anbetung mussten wir schon da hinten Stühle zustellen, weil alles voll war. Und das ist auf der einen Seite gut. Ich hoffe, dass auch einige heute Nachmittag noch kommen. Und wem es am Morgen zu voll ist, wie gesagt, man kann auch nachmittags kommen. Der gleiche Gottesdienst wird auch noch mal nachmittags durchgeführt werden. Ja, ich habe heute, ihr wisst ja, wir sind noch nicht mal alle hier. Wir haben einen Teil in Berlin von unserer Gemeinde. Die Street Church on Tour, die sind in Berlin und haben dort schon so einiges erlebt. Ich glaube, auch viel Spaß gehabt miteinander. Und die haben auch gleich Gottesdienst, da fängt der Gottesdienst nämlich um 11 Uhr an. Also die sind noch beim Kommen zum Gottesdienst. Aber ich habe so gehört, dass wir für sie auch beten sollten, gerade auch heute Morgen, weil Jörg ziemlich erkältet ist und er dort predigen wird. Deswegen wollen wir das auch jetzt tun. Wir wollen einfach jetzt mal für den Gottesdienst und auch für Jörg und die Geschwister dort in Berlin beten. Danke, Jesus, dass wir zu dir kommen dürfen. Und danke, dass wir all unsere Anliegen dir bringen dürfen und dass dir kein Anliegen zu groß ist, dass du auch das schon weißt von vornherein. Du kennst unsere Herzen, du weißt, was bei uns im Herzen ist. Und wir bitten dich, dass du uns heute Morgen füllst mit deinem Wort, dass du schenkst, dass dein Wort wirklich fließen kann und dass dein Wort uns berührt, dass dein Geist zu uns redet. Jesus, nicht nur irgendwelche intellektuelle Worte, dass sie fallen, sondern dass du wirklich das in unser Herz hineinlegst. Wir bitten dich von ganzem Herzen, dass du es schenkst, dass wir von dir empfangen, dass wir viel von dir empfangen. Mache du es persönlich für uns, Jesus. Wir bitten dich von ganzem Herzen. Wir bitten dich auch für unsere Geschwister in Berlin. Ich danke dir für das Team, das dahin gegangen ist und das so vieles erlebt hat. Und ich danke dir, dass sie jetzt heute Morgen auch zum Gottesdienst dort in Berlin gehen werden. Und bitte dich, dass du sie segnest, dass sie auch dort im Gottesdienst ein Segen sein können, dass sie Gutes weitergeben können. Und besonders bitten wir dich für Jörg, dass du ihn stärkst. Und Herr, dass du schenkst, dass diese Erkältung ihn nicht stört beim Predigen, dass er einfach trotzdem Vollmacht hat, trotzdem einfach auch die Stimme gebrauchen kann in vollen Zügen, dass dein Wort wirklich dort fließen kann. Wir legen es dir hin und bitten dich, dass du einfach dort ganz groß wirkst und schenkst, dass sie ein Segen dort auch heute Morgen sein können. Danke, Jesus, dass wir für unsere Geschwister bieten dürfen. Danke, dass du bei uns hier bist jetzt und so segne du uns. Amen. Ja, ich habe mich entschieden, in dem Psalm weiterzumachen. Und Jörg hat ja den Psalm 66 nach 4 Gottesdiensten beendet. Der war auch ein bisschen größer. Der hatte 20 Verse. Und heute kommen wir zu einem recht kleinen Psalm, der auch noch Wiederholungen hat. Ein Psalm, bei uns sind das 8 Verse. Dabei ist der erste Vers nur so ein Einleitungsvers, der nur so Richtlinien gibt, wofür der Psalm gebraucht werden sollte. Und dann haben wir den Vers 4 und den Vers 6, die sich wiederholen. Also es sind, wenn man so will, effektiv 6 Verse, die wir hier in diesem Psalm haben. Und ich denke, wir werden damit auch gut zurechtkommen. Psalm 67. Ich werde mal diesen Psalm so eine andere Übersetzung vorlesen. Ich denke, das gibt uns dann vielleicht noch ein bisschen ein anderes Bild. Ihr habt ja alle Bibeln und das ist ja auch gut so. Ich lese den Psalm aus der neuen Genfer Übersetzung. Und hier heißt es, für den Dirigenten mit Saiteninstrumenten zu begleiten, ein Psalm, ein Lied. Das ist der erste Vers, der Anweisungen gibt, wie der Psalm gebraucht werden soll. Es ist ein Lied. Die Psalme sind Lieder. Die wurden gesungen. Ich frage mich, wie lange sie den Psalm 119 gesungen haben, bei den über 200 Versen. Die mussten einen langen Gottesdienst gehabt haben. Dies ist ein kleiner Psalm. Und auch der sollte gesungen werden. Und der wurde auch gesungen. Zu einer ganz bestimmten Zeit wurde dieser Psalm immer gesungen. Die Psalme wurden oft so, die sind unterteilt, zu welchen Gelegenheiten diese Psalme gesungen wurden. Und dieser Psalm, das will ich mal vorwegnehmen, dieser Psalm, der wurde immer zum Pfingstfest gesungen. Das ist ein guter Hintergrundgedanke für den Inhalt dieses Psalms. Und dann heißt es hier, so jetzt beim Einstieg, Gott schenke uns seine Gnade und seinen Segen. Er wende sich uns freundlich zu und begleite uns mit strahlendem Angesicht. Bei anderen Übersetzungen, da heißt es, Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns. Wenn man dieses so liest, dann, also als ich das gelesen habe, dann kam mir sofort der aaronische Segen in den Sinn. Ihr wisst ja, in 4. Mose Kapitel 6, da lesen wir, und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr die Kinder Israels segnen. Sprecht zu ihnen. Gott hat das selber schon zu Mose gesagt, dass das Aaron weitersagen soll, dass sie das Volk segnen sollen. Es ist interessant, dass Gott so viel Wert auf den Segen legt. Er wollte, dass die Priester, dass Aaron, der Hauptpriester, dass er das Volk segnet. Und er sagt, ihr sollt Folgendes sagen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Diese Worte wurden immer wieder zum Volk Israel gesagt. Immer wieder wurde dieser Segen so auf das Volk Gottes gelegt. Im letzten Vers heißt es dann auch, und so sollt ihr meinen Namen auf die Kinder Israels legen und ich will sie segnen. Gott hat immer schon so ein Faible für Segen gehabt, zu segnen. Ihr sollt segnen. Gott wollte eigentlich ein gesegnetes Volk haben. Dass das Volk oft so ihren eigenen Weg gegangen ist, das ist die andere Seite. Und dass Gott dann oft nicht so segnen konnte, wie er das wollte. Weil sie einfach, Gott misstraut haben, von Gott weggegangen sind. Das ist die andere Seite. Aber eigentlich wollte Gott sein Volk segnen, immer wieder segnen. Und ich weiß nicht, wann immer dieser Segen ausgesprochen worden ist, vielleicht bei jedem Opfer, nachdem der Mensch geopfert hat, dann ist Aaron gekommen und hat gesagt, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Ich weiß es nicht, ob es bei jedem Opfer war oder ob es bei großen Festen war. Aber der Grundgedanke wird uns sehr deutlich. Gott will segnen. Er will nicht fluchen. Er will eigentlich nicht, dass der Mensch verloren geht. Das lesen wir auf einer anderen Stelle. Es macht ihm keine Freude, wenn die Menschen ihren eigenen Weg gehen. und sich lieber den Tod wählen. Er möchte viel mehr segnen. Er hat das immer wieder so auch dem Volk vermittelt. Ich will nicht schlecht gegen euch was tun. Ich will euch segnen. Und hier in dem Psalm 67, da greift, wer immer den Psalm geschrieben hat, wir haben keinen Namen, vielleicht war es David, einige sagen, wer sonst könnte so einen Psalm schreiben, aber egal, wer immer diesen Psalm geschrieben hat, er hat diesen Segen Aarons im Hinterkopf gehabt und er sagt, Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns. Gott segnet gerne. Und wir brauchen das, was hier der Psalm uns sagt. Es heißt ja hier, Gott sei uns gnädig. Gott gebe mir Gnade. Gnade ist ja so ein Wort, gut, wir kennen es ja schon auch irgendwo, wenn jemand sagt Gnade, Gnade, dann schreit er, dass eigentlich ihm etwas zuteil wird, was er gar nicht verdient hat. Wobei das Wort Gnade vielleicht heute auch ein bisschen missbraucht worden ist. Aber Gnade war immer schon so ein Begriff, der für die Menschen gerade früher von größter Bedeutung war, auch heute noch. Es gibt ja in Amerika noch die Todesstrafe, aber der Präsident und ich glaube Senatoren dürfen diese Todesstrafe aussetzen lassen, indem sie den Menschen einfach Gnade geben. Und das ist auch dieser Begriff Gnade. Dass das, was wir verdient haben, uns nicht zuteil wird. Gott sei uns gnädig. Wir brauchen diese Gnade. Ich habe so einen Vers von einem gelesen, der es gesagt hat, der heiligste Christ und der schlimmste Sünder stehen in dieser Bitte gleich. Der heiligste Mensch, der immer ganz korrekt ist, er braucht Gnade. Und der schlimmste Sünder braucht auch Gnade. Egal wer wir sind, egal wo wir stehen, egal wie heilig wir sind, egal wie viel wir erreicht schon haben in unserem Leben, wir brauchen Gnade. Das ist so wichtig, dass uns die Gnade begleitet. Deswegen ist auch die erste Bitte hier nicht, Herr, segne mich, sondern habe Gnade mit mir. Wir brauchen Gnade. Gott hat sicherlich tausend Dinge, die er gegen uns aufbringen könnte. Und du weißt das viel besser, als ich es von außen beurteilen kann. Ich kann es nur über mein Leben sagen, dass immer wieder Dinge da sind, wo wir sagen müssen, wir haben versagt. Ich habe versagt. Ich habe nicht das getan, was ich tun sollte. Oder ich habe etwas getan, was ich nicht tun sollte. Es gibt so viele Dinge, die uns immer wieder von Gott trennen wollen. Und deswegen brauchen wir Gnade. Wenn wir zu Gott kommen, ist unsere erste Bitte, Herr, hab Gnade mit mir. Das hat der Psalmschreiber hier schon erkannt. Und es ist ein Gebet, das auch wir so beten dürfen. Herr, hab Gnade, sei mir gnädig. Ich brauche als allererstes in meinem Leben deine Gnade. Weil ich habe versagt. Ich habe immer wieder versagt. Sei es auch nur in Worten. Oder sei es, dass ich etwas nicht getan habe. Dass ich weder weiß, Gutes zu tun und tut es nicht. Denn ist es Sünde. Das sagt uns Jakobus. Und es gibt so vieles Gutes, was wir tun könnten, und wir tun es nicht. Wir brauchen Gnade. Und der Psalmschreiber sagt es als erstes, Gott, sei uns gnädig. Wir brauchen Gottes Erbarmen. Wir brauchen es, dass er uns Gnade schenkt. Aber er geht dann noch weiter und sagt, und segne uns. Ist schon interessant. Stellt euch mal vor, da ist ein Verurteilter. Und er kommt zum Richter. Und er weiß, er ist schuldig. Und er bittet um Gnade, sagt, hab Gnade mit mir. Hab Gnade, ich hab's nicht verdient. Und der Richter sagt, okay, ich habe Gnade mit dir. Und dann sagt er weiter, dieser Verbrecher, ja, und segne mich jetzt auch. Gnade haben ist ja dann eine Sache, aber auch dann noch segnen, zu sagen, ja, ist alles gut mit dir und so weiter, das wird nicht jeder Richter tun. Aber Gott will das tun. Hab Gnade mit mir und segne mich. Und Gott sagt, ja, ich gebe dir sowohl Gnade, so auch Segen. Ich will dich mit beiden überschütten, mit Gnade und Segen. Wir brauchen Gnade, wir brauchen Segen. Und es geht sogar noch weiter. Es heißt dann weiter, er wende sich uns freundlich zu und begleite uns mit strahlendem Angesicht. Könnt ihr das vorstellen? Könnt ihr ein Bild davon machen? Er lächelt uns zu. Er sieht uns, wie wir sind. Und er weiß, oh, dieser Typ, der braucht aber Gnade. Er braucht viel Gnade. Einige brauchen ja mehr, andere weniger Gnade. Aber dieser Typ, der braucht Gnade. Er will gesegnet werden. Ja, ich segne ihn. Und ich lächle dabei und sage, schön, das will ich so gerne für dich tun. Ein freundliches Angesicht über uns. Gott ist nicht dieser grimmige Vater, dieser grimmige alte Mann mit langem Bart und der grimmig auf die Leute schaut, wo sie gerade was tun oder so. Er ist jemand, der lächelt, der uns zulächelt, der ein strahlendes Angesicht über uns hat, der nicht mit Anklagen kommt und sagt, ja, guck mal da und da, sondern der sagt, schön, dass ich dich sehe. Schön, dass ich dich segnen darf. Schön, dass ich Gnade mit dir haben darf. Es ist schön, dass du da bist. Ich freue mich so, dass du da bist. Ein strahlendes Angesicht über uns. Es ist eine Bitte, die dieser Psalmschreiber hat. Gott, sei uns gnädig und segne uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns. Ein Ausleger hat gesagt, dass er hier in diesem Vers die Dreieinigkeit sehen kann. Gnade von Gott, dem Vater. Gott, der Vater, ist gnädig mit uns. Und dann die Segnungen als Frucht dieser Gnade in Gott, dem Sohn. Jesus ist gekommen auf diese Welt. Eine Welt, die es nicht verdient hat, dass er seinen Fuß auf diese Welt setzt. Eine Welt, die sich gegen ihn erhoben hat. Die ihn nicht aufgenommen haben. Er kam in sein Eigentum und sie haben ihn nicht aufgenommen. So lesen wir in Johannes Kapitel 1. Er kam in eine Welt hinein, die gegen ihn war. Und die ihn verdammen würde zum Tode. Aber er kam, um zu segnen. Er kam, um uns Leben zu geben. Er kam, um für uns zu sterben. Was für ein Segen hat Gott uns gebracht in Jesus Christus. Dass wir leben dürfen, obwohl wir es nicht verdient haben. Und dann die Erfahrung dieser Segnung in den Tröstungen des Heiligen Geistes, in dem wir Gemeinschaft mit ihm haben. Er ist mit uns. Das Angesicht Gottes strahlt im Heiligen Geist über uns heute. Ich dachte, es ist eine interessante Art, diesen Vers zu betrachten. Es ist sicherlich nicht die einzige Art, aber als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, ja, die Dreieinigkeit ist da. die uns Gnade gibt, die uns segnet, die ihr Angesicht über uns leuchten lässt. Gott ist mit uns die ganze Zeit. Und warum tut er das eigentlich? Tut er das einfach nur so? Er hat einen Grund, warum er das tut. Er gibt uns diese Gnade und diesen Segen und sein Leuchten zu einem bestimmten Zweck. Und wir lesen ihnen in Vers 3. Hier heißt es, damit man auf Erden deinen Weg erkennt, unter allen Heidenvölkern dein Heil. Er will uns segnen, damit etwas passiert. Es ist so wie der Segen, den Gott Abraham versprochen hat. In 1. Mose Kapitel 12, glaube ich, ist das geschrieben. Als Gott Abraham gerufen hat, sagt Gott zu Abraham, ich will dich segnen und ich will dich zum Segen machen für alle Völker. Gottes Segen hat immer einen bestimmten Grund. Er segnet uns, damit wir ein Segen sein können. Es ist so wie ein Gefäß. Er gießt in uns Segen hinein, Gnade hinein. Er gießt es in uns hinein, damit es überfließt zu anderen hin. Und das Gute ist, dieses Gefäß, Gott wird niemals aufhören zu gießen. Er hat genug Segen, um uns zu füllen, immer wieder zu füllen. Und wenn wir abgeben, wenn wir wieder abgeben diesen Segen, er füllt wieder auf, die ganze Zeit. Wir werden nie leer sein. Wenn wir ein Segen für andere sein wollen, wenn wir den Segen, den wir selber empfangen, weitergeben wollen, brauchen wir keine Angst zu haben, dass auf einmal sein Segen nicht mehr ausreichen wird für uns. Er hat genug Segen. Glaubt mir, er hat so viel Segen, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und er sagt, ich werde euch fühlen. Ich werde euch geben, damit die anderen davon auch profitieren. Ich will, dass die anderen davon profitieren. Ihr seid meine Kinder. Ich will meinen Segen in euch hineinschütten, damit ihr andere profitieren davon lässt. Dieser Psalm ist in meinen Augen sehr stark ein missionarischer Psalm. Der Gedanke der Mission ist in diesem Psalm sehr klar enthalten. Es ist ein Lied, der uns zur Mission auffordert. Mission ist eigentlich nur das geben, was Gott uns gegeben hat. Missionare sind keine besonderen Leute, die etwas besonders geben, sondern wir geben immer nur das, was wir empfangen haben. Den Segen, den wir von Gott empfangen haben, den können wir weitergeben. Und das ist Mission. Und das ist hier verankert. Ich will euch segnen, damit man auf Erden deinen Weg erkenne, unter allen Heidenvölkern dein Heil. Wir sind kein Segne-mich-Club hier. Immer nur, Herr, segne mich, segne mich, segne mich, segne mich. Es gibt Leute, die eigentlich nur aus auf Segen sind. Die wollen nur Segen empfangen. Das Blöde ist nur, wenn das Ding voll ist, dann passt kein Segen mehr rein. Und wenn wir es nicht weitergeben, wird der Segen, der da drin ist, langsam alt. Er fängt vielleicht an zu stinken. Nur zu sagen, Herr, segne mich, nur empfangen wollen, wird nicht funktionieren. Es muss weitergegeben werden, damit es immer frisch ist. Damit wir Frische weitergeben können. Das wollte Gott so haben. Er wollte segnen, damit andere davon profitieren. Wenn er wollte, dass, nachdem wir uns bekehrt haben, nur Segen empfangen, würde er uns gleich zu sich genommen haben. Weil dann könnten wir dort bei ihm direkt in seiner Nähe Segen empfangen, die ganze Zeit. In der Ewigkeit werden wir nur Segen empfangen. Aber Gott hat uns hier gelassen, damit der Segen, den er uns schenkt, dass er weitergeht zu anderen hin. Das Interessante ist, wie ich schon sagte, dieser Psalm, der wurde zum Pfingstfest gesungen. Und zu Pfingsten ist die Gemeinde entstanden. Und von dort an hat sich das Wort ausgebreitet. Zum Pfingstfest lesen wir zum ersten Mal, dass wirklich Petrus aufsteht und er predigt. Und 3000 Mann kommen zum Glauben. Der Segen, den Gott in Petrus hineingelegt hatte, die waren ja erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das war sichtbar. Sie haben sofort diesen Segen weitergegeben. Zum Pfingstfest. Und die Gemeinde ist entstanden. Und so sollte dieser Psalm auch uns ermutigen, dass wir den Segen Gottes weitergeben. Das Evangelium gilt allen Menschen. Und wir haben kein Recht, es nur für uns zu behalten. Wenn wir nur es für uns behalten wollen, werden wir den Segen nicht wirklich oder mit dem Segen nicht wirklich richtig umgehen. Nur wenn wir es weitergeben, diesen Segen, den Gott uns geschenkt hat, diesen Segen, den Gott uns in Jesus geschenkt hat, nur wenn wir ihn weitergeben, dann wird es frisch sein und es wird fließen. Das Interessante ist hier, es geht ja hier, dass das Wort sich verbreitet, dass die Menschen davon profitieren. Die Frage, die ich mir gestellt habe, wie erreicht man denn die Menschen? Durch Großevangelisationen werden ja durchgeführt. Wir wissen von vielen Leuten, die wirklich so ganz große Evangelisationen machen. Ja, sicherlich auch. Durch Einsätze, ja, wir machen auch Einsätze. Wir waren in der Stadt erst im Sommer und sicherlich damit geben wir auch diesen Segen weiter. Aber vor allen Dingen denke ich, durch unser Leben. Wenn Gottes Segen über uns ist, wenn seine Gnade in uns einfach da ist und wenn Gottes Antlitz über uns scheint, wir diese Fröhlichkeit dann auch von ihm widerspiegeln. Das ist es, was die Menschen zu Jesus zieht. Dann brauchen wir auch nicht 1000 Worte machen. Dann brauchen wir nicht zu überreden, die Menschen. Das hilft ja sowieso nichts, wenn man versucht, jemanden zu überreden. Aber wenn unser Strahlen, wenn unser normales Leben, das von Gott gesegnet ist, bei den anderen sichtbar ist, ich denke, das ist das, was am meisten die Menschen irgendwo bewegt und zieht. So erreichen wir die Menschen am meisten. Einfach nur, weil wir diese Freundlichkeit haben, weil wir nicht irgendwie komisch da mit einem komischen Angesicht herumlaufen und was weiß ich. Ich habe irgendwo mal gehört, dass wir Deutsche im Gehirn einen besonderen Lappen haben. Ein Jammerlappen. Wir jammern gerne herum. Auf einem hohen Niveau zwar, aber wir jammern gerne herum. Wenn wir Christen nicht jammern, weil wir gesegnet sind, warum sollen wir jammern? Wer gesegnet ist, hat ja keinen Grund herumzujammern. Dann werden Menschen das sehen. Und die werden sich vielleicht fragen, ey, was ist denn mit dem Typen los? Warum ist er so anders? Ist es nicht euch schon mal vorgekommen, dass Leute euch gefragt haben? Ich denke schon, dass ihr Segen empfangen habt und dass Leute gekommen sind und haben gesagt, warum bist du so anders? Leider ist es dann oft so, dass wir gerne auf alte Gewohnheiten zurückkommen und wenn jeder jammert, dann jammern wir einfach ein bisschen mit. Aber wir haben keinen Grund dazu. was ich vergessen hatte zu sagen, beim zweiten Vers, der endet eigentlich mit einem Wort, das keiner so richtig deuten kann. Das Wort heißt Selah. Da gibt es auch kein deutsches Wort dafür. Es ist das Wort in der Ursprache Selah. Und man fragte sich, warum steht dieses Wort da? Die Deutung dieses Wortes sollte so etwas sein, so wie Pause. Als der Psalmist sagte und darüber sprach, Gott sei uns gnädig und segne uns, er lasse sein Angesicht leuchten über uns, hat er gesagt, Pause. Denk darüber nach. Denk einfach darüber nach. Es ist eine wunderbare Sache, über die wir nachdenken können, über den Segen, den Gott uns geschenkt hat. Und nachdem du nachgedacht hast, gib es weiter. Nachdem du dich daran erfreut hast, über den Segen Gottes, gib ihn weiter. Damit man auf Erden deinen Weg erkenne, unter allen Heidenvölkern dein Heil. Deinen Weg erkenne. Herr, zeige uns deinen Weg. Das lesen wir im Psalm 27. Wir brauchen die Offenbarung Gottes, um seinen Weg zu erkennen. Und dieser Psalmschreiber, der wollte haben, damit man auf Erden deinen Weg erkennt. Herr, zeige mir deinen Weg. Aber wenn wir den Segen Gottes empfangen haben, können wir den anderen Menschen den Weg zeigen. Den Weg des Herrn. Wir lesen davon in Apostelgeschichte 18, 24 und 25. Da heißt es von Apollos, aber ein Jude mit Namen Apollos aus Alexandria gebürtig kam nach Ephesus. Ein beredeter Mann, der mächtig war in den Schriften. Also jemand, der das Alte Testament kannte, der die Schriften kannte. Dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und feurig im Geist. Dieser war unterwiesen im Weg des Herrn. Er kannte den Weg des Herrn. Und das heißt, damit man auf Erden deinen Weg erkenne, dann heißt das, dass sie den Weg des Herrn erkennen. Und der Weg des Herrn erkennen heißt, er redete und lehrte genau über das, was den Herrn betrifft. Er lehrte über das, was den Herrn betrifft. Den Weg des Herrn zu kennen heißt, dass ich das weitergebe, was den Herrn betrifft. Dass ich nicht über das Wetter rede, zur Abwechslung mal, sondern über den Herrn mal rede. Über den Weg des Herrn, wie wunderbar er ist. Wie wunderbar seine Wege mit uns sind. Wie er sich in der Kirchengeschichte erwiesen hat. Und Leute, wenn wir ein bisschen die Kirchengeschichte anfangen zu studieren, da gibt es so viel, was Gott getan hat. Dass die Gemeinde hier ist, bis heute, 2000 Jahre später, ist Gottes Hand über der Gemeinde, die sie bewahrt hat. Es gab so viele Völker und so viele Mächte, die den Glauben an Jesus ausradieren wollten. Und bis auf unsere Zeit heute gibt es irgendwo sicherlich Regierungen, die den Namen Jesu hassen und ihn am liebsten ausradieren würden. Die Kommunisten hatten das in Russland versucht, 70 Jahre lang den Namen Jesu auszuradieren. Andere Völker haben es auch versucht. Die Erfahrung ist, dass immer wenn man es versucht hatte, die Gemeinde gewachsen ist. Heute in China, diese Hauskreisgemeinden sind gewachsen wie sonst was. Trotzdem, dass da Verbote waren. In so vielen Ländern wachsen die Gemeinden. auch wenn Regierungen das versuchen zu unterbinden, weil Gott einfach dahinter steht. Es ist sein Weg und er wacht über seine Gemeinde und er möchte, dass wir diesen Weg weitergeben, dass wir über ihn zu anderen Menschen verkündigen, dass die Menschen erkennen, wie Jesus ist. Und ich denke, wenn die Menschen wirklich Jesus sehen, seine Vergebung, sein Erbarmen, ich frage mich immer wieder, warum? Warum sind so wenige da, die dann sich zu Jesus bekehren? Vielleicht haben wir den Segen nicht wirklich gut weitergegeben. Und da müssen wir ermutigt werden, dass wir den Segen Gottes wirklich weitergeben und einfach davon sprechen, wie Jesus ist. Paulus sagte, ich kann gar nicht anders. Ich bin es schuldig, den Menschen zu verkündigen. Ich muss das Wort Gottes weitergeben, damit man auf Erden deinen Weg erkenne. Unter allen Heidenvölkern dein Heil, Gottes Heil. In Lukas Kapitel 2, Vers 30, da lesen wir, ich glaube, das war das war Hannah, die das ausspricht. Hannah sagt das. Und da war auch Hannah, eine Prophetin, Simeon. Das lesen wir in Vers 25. Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und er sagt dann in Vers 30, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Meine Augen haben dein Heil gesehen. Was hat er gesehen? Er hat ein Baby gesehen. Jesus ganz klein. Jesus war sicherlich nicht ein Baby, das sich von anderen Babys so sehr unterschieden hat. Es war ein Baby. Hat in die Windeln gemacht. Es war ein Baby. Ein ganz normales Baby. Aber er hält dieses Baby in seinen Armen und er sagt, meine Augen haben dein Heil gesehen. Heil kommt von Jesus. Das Interessante ist, dass das Wort Heil im Hebräischen Yeshua heißt. Und Jesus heißt Jehoshua. Sehr verwandt miteinander. Heil und der Name Jesu sind miteinander ganz stark verbunden. Und Simeon, der guckt sich das Baby an und sagt, meine Augen haben dein Heil gesehen. Meine Augen haben Jesus gesehen. Es ist Heil im Namen Jesu. Es gibt nur diesen einen Namen, den wir verkündigen sollen. Und es gibt kein Heil von einem anderen Namen als in dem Namen Jesu. Und wir sollen sein Heil allen Menschen verkündigen. Wir sollen Jesus allen Menschen verkündigen. Allen Menschen. Interessant, dass hier das Wort, dass alle Heidenvölker dein Heil sehen. Es geht darum, dass die Heidenvölker erreicht werden. In unserer Zeit gibt es immer noch so viele Gebiete, die vollkommen unerreicht sind. Diese Menschen, die sehnen sich nach Heil. Und ich hörte das von allen unerreichten Gruppierungen dieser Welt. 60% in Indien liegen. Zumindest, das war im Jahr 2000 so. Da hat der Patrick Johnson dieses aufgestellt, er hat ja dieses Buch geschrieben, Gebet für die Welt. Und er hat gesagt, 60% der unerreichten Volksgruppen liegen in Indien. Ich arbeite bei der Intermission, wir haben viel mit Indien zu tun. Aber was dieses Wort uns sagt, diese Volksgruppen, die sollen auch von Jesus hören. Gib den Segen weiter. Und es gibt viele Geschichten, gerade auch aus Indien, wo die Menschen so hungrig nach dem Wort Gottes sind. Wo die Menschen, die haben noch nie von Jesus gehört. Die haben keinen Teil der Bibel in ihrer eigenen Sprache. Und sie warten darauf, dass das Heil Gottes zu ihnen kommt. Dadurch, dass wir den Segen weitergeben. Damit man auf Erden deinen Weg erkenne, unter allen Heidenvölkern dein Heil. Vers 4. Es sollen dir danken, die Völker, oh Gott. Alle Völker sollen dir danken. Das ist der Vers, der nochmal in Vers 6 wiederholt wird. Ich sagte ja, diese Psalmen, das sind Lieder, die gesungen worden sind. Und da Vers 4 scheint so eine Art Refrain zu sein, der immer wieder gesungen wird. Ist es so wie bei uns, es gibt dann so Teile, die immer wieder aufs Neue wiederholt werden in den Liedern, oft 5, 6 Mal wiederholt werden. Eine Botschaft, die dann so wichtig ist. Und in diesem Fall ist es eine wichtige Botschaft. Es sollen dir danken, die Völker, oh Gott. Alle Völker sollen dir danken. Das Heil soll sich ausbreiten und die Völker sollen von dir hören und die sollen dir danken. Die sollen dahin kommen, dass sie sagen, ja, wir freuen uns über diese wunderbare Botschaft. Die ist so gut. Dieses Wort oder dieser Satz, den kann man als verschieden verstehen, als Wunsch, den wir haben. Es sollen dir danken, die Völker. Es sollen dir danken, die Völker. Ich wünsche es mir so sehr, dass die Völker dir danken. Ich wünsche es mir wirklich von Herzen, dass alle Leute überall dir danken. Und das ist gut, wenn wir solche Wünsche haben. Und diese Wünsche, wenn wir diese Wünsche wirklich im Herzen haben, dann können sie auch in Erfüllung gehen, indem ich den Segen weitergebe. Ein Junge sollte ins Bett gehen. Es war schon ziemlich spät. Und die Mutter hat die Kinder nach oben geschickt in ihre Zimmer, sollten ins Bett gehen. Nach einer Zeit kommt die Mutter wieder und der Junge, der steht am Fenster und schaut zum Mond hin. Die Mutter sagt, ey Junge, du sollst schon lange im Bett sein. Was machst du hier? Er sagt, ich schaue mir den Mond an. Und dann sagt er weiter, Mutter, ich werde eines Tages auf diesen Mond gehen. Zweiunddreißig Jahre später war der Junge, der dann ausgewachsen war, hatte einen großen Unfall gehabt, fast alle Knochen waren gebrochen, aber er wurde wieder hergestellt. Aber 32 Jahre später ist er auf dem Mond gewesen, James Irwin. Er hatte diesen Traum gehabt, diesen Wunsch gehabt. Ich will auf den Mond, ich will dort herumlaufen. Gott hat das geschenkt, dass dieser Mann, er war gläubig. Ich habe ihn Jahre später dann selber in einer Gemeinde mal gehört. Er hat darüber gesprochen, über seine Erfahrungen. Er war nachher Prediger geworden und er hat das Wort verkündigt. Er wollte auf den Mond. Und er hat diesen Wunsch gehabt. Er ist dahin gekommen. Wie sieht es mit unserem Wunsch aus, dass alle Heidenvölker von Gott hören und ihn preisen? Wie ist unser Wunsch da? Wünschen wir es uns wirklich? dass die Menschen von Jesus hören und ihn preisen, wünschen wir uns so sehr, dass wir es auch, dass wir auch Taten daraus machen. Das ist das, was eine Möglichkeit ist, wie man das auslegen kann. Es sollen dir danken, die Völker, oh Gott. Alle Völker sollen dir danken. Ein Wunsch. Ich möchte, dass alle Völker Gott danken. Das kann man auch als Gebet deuten. Ich bete darum, dass alle Völker dir danken. Gott danken. Es ist mein Gebet. Es ist eine Sache, die ganz stark in meinem Gebetsleben verankert ist, dass ich für die Menschen bitte, die Gott noch nicht kennen, dass es mir ein Anliegen ist, für sie zu beten, Gott anzurufen, zu sagen, oh mögen doch, es sollen doch alle Menschen dich erkennen, dir danken, es sollen doch alle Menschen von dir auch so begeistert sein, wie ich von dir begeistert bin. Und ich bete darum, dass das passieren soll. Man kann es auch als eine Prophetie sehen. Es sollen alle Völker dir danken. Ein prophetisches Wort. Wir lesen dann in Philipper 2, dass sich jedes Knie vor ihm beugen wird. Jedes Knie. Alle Völker, alle Menschen werden sich vor Jesus beugen. Ich bitte so sehr darum, dass alle Menschen dir danken. Das Beugen, was dann in Philippa angesprochen wird, ist nicht unbedingt ein Beugen der Knie, die man dann freiwillig tut, sondern weil man muss, weil sie Jesus gesehen haben, alle Menschen Jesus gesehen haben, dann werden sie ihre Knie beugen. Aber in Offenbarung zum Beispiel, da lesen wir über den großen Thron und die vielen Völker da um den Thron herum, die Gott anbeten, es werden dir danken, alle Völker. Gott wird das schenken, dass alle Völker dort am Thron sein werden. Aber mich soll das motivieren, alles daran zu setzen, damit alle Völker dort am Thron sind. Dass ich die Sicht nicht verliere, für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und das geht so schnell. Es gibt so viele Sachen, um die wir uns so gerne kümmern können. Und uns werden so viele Sachen auch immer wieder so vor die Füße geworfen, um die wir uns kümmern müssen. Aber lass uns das nicht vergessen. Es gibt Leute da draußen, um die wir uns kümmern müssen, indem wir den Segen Gottes ihnen weitergeben. Indem wir ihnen Jesus weitergeben. Die Nationen sollen sich freuen und jauchzen, weil du die Völker recht richtest und Nationen auf Erden führst. Vers 5. Die Nationen sollen sich freuen und jauchzen, weil du die Völker recht richtest und Nationen auf Erden führst. Es sollen sich die Leute freuen, weil du gerecht bist. Also ich kenne ein bisschen Indien, bin dort schon öfter gewesen, wie ihr wahrscheinlich wisst. Und ich reise auch sehr gerne dahin. Aber es gibt Sachen, wo es einem richtig schlecht wird. Das Wort Gerechtigkeit ist in Indien sehr breit. Und man kann es mit Geld gut steuern. Wenn man genug Geld hat, wird man immer recht gesprochen. Wenn man kein Geld hat, ist man immer der Schuldige, auch wenn man recht hat. In so vielen Plätzen dieser Welt ist Ungerechtigkeit ein ganz großes Wort. Man besticht, man lässt sich bestechen. Man macht das so, wie man gerade Lust hat. Und das ist nicht nur in Indien so und nicht nur in Afrika oder in anderen Dritte Weltländern. Bei uns ist auch Bestechlichkeit hier. Auch hier wird bestochen, oft nicht so offensichtlich. In Indien, da weiß ich, wenn ich in ein Amt gehe und ich etwas schnell erledigt haben möchte, dann geht das halt nur, dass ich ein paar Scheine rüberschiebe. Das ist einfach so. Und wenn ich das nicht tue, dann weiß ich, ich muss warten. Ich muss immer wieder hingehen und anklopfen. Hier bei uns ist das nicht eine Sache, die so offensichtlich ist. In Indien weiß es jeder. Hier wird das irgendwie anders getan. Man versucht das dann irgendwie so gut zu machen. Ich weiß nicht, wie es der Bischof geschafft hat, da, wie heißt er nochmal, der jetzt gerade in den Medien ist und irgendwie eine Kirche da gebaut hat oder was weiß ich, renoviert hat. 31 Millionen. Ich weiß nicht, ob er nicht vielleicht auch irgendwie Methoden gefunden hat, die Sachen in die Wege zu leiten. Bestechlichkeit ist eine schlimme Tatsache in dieser Welt. Wir lesen, dass Gott nicht so ist. Die Nationen sollen sich freuen und jauchzen, weil du die Völker recht richtest. Gott richtet Recht. Da kann man kein Bestechungsgeschenk machen. Was soll man Gott auch, oder womit soll man Gott auch bestechen wollen? Das Silber gehört ihm, das Gold gehört ihm, alles Gold, die ganzen Diamanten oder
Jesus gewinnt.
Das ist nicht ein Bestechen. Zumindest ihm gehört alles. Er hat alles geschaffen. Alles, was wir hier haben, das Papier, das wir hier bedrucken und Geld nennen, das ist alles von ihm erschaffen worden. Die Bäume kommen von ihm. Wir können ihn nicht bestechen wollen, in irgendwie einer Art. Wir können kommen und ja im Namen Jesu bitten. Und wir lesen, wir dürfen bitten um Gnade und wir dürfen um Segen bitten. Und er gibt es uns gerne, das habe ich ja schon am Anfang gesagt, sein Angesicht sogar leuchtet über uns. Er strahlt, wenn wir darum bitten. Aber er ist nicht bestechlich. Wir können ihn nicht bestechen. Und er wird Recht richten. Und das Interessante ist, wenn wir über das tausendjährige Reich lesen, dann lesen wir von einem Friedensreich. Einfach deswegen, weil da keine Bestechung sein wird. Es wird Frieden sein, weil man nicht bestechen wird, weil man nicht versuchen wird, irgendwie mit Mitteln an den König ranzukommen. Er wird König sein. Er ist nicht bestechlich. Und deswegen, und das ist ein Grund, warum sich Leute freuen können, warum sich alle Völker freuen können. Gott ist nicht bestechlich. Und auch dann, wenn zum Schluss das Gericht gesprochen wird, dann wissen wir, er wird gerecht richten. Es wird keine Ungerechtigkeit geben. Die Gedanken, die wir uns hier oft machen, oh, wie soll das laufen? Es wird gerecht laufen. Gott wird gerecht richten. Und das ist ein Grund, warum sich die Völker freuen können. Nationen sollen sich freuen und jauchzen, weil du die Völker recht richtest und Nationen auf Erden führst. Der Vers 6 nochmal, es sollen dir danken, die Völker, oh Gott, alle Völker sollen dir danken. Und jetzt die letzten zwei Verse, das Land gibt sein Gewächs, es segne uns Gott, unser Gott. Vers 8, es segne uns Gott und alle Enden der Erde sollen ihn fürchten. Das Interessante ist, ich sagte ja schon, dieser Psalm, der wurde zum Pfingstfest gesungen. Und das Pfingstfest, Pfingsten, war eigentlich ein Erntedankfest. Das war der Dank für die Erstfrucht. Und an diesem Tag hat man an die Ernte gedacht. Aber er fängt nicht damit an. Er fängt mit dem Segen an. Und zum Schluss spricht er davon, das Land gibt sein Gewächs. Es segne uns Gott, unser Gott. Erst zum Schluss spricht er davon, dass ja, auch Ernte wichtig ist. Die Ernte in Israel war sehr stark wirklich von Gott abhängig. Der Regen war so wichtig. Der Früh- und der Spätregen. Wenn es diesen Regen nicht gegeben hat, dann gab es Dürre. Und hier spricht er davon, dass Gott gesegnet hat. Und das war auch ein Segen, wenn der Regen da war. Das Land gibt sein Gewächs. Es segne uns Gott, unser Gott. Es segne uns Gott. Und alle Enden der Erde sollen ihn fürchten. Weil Gott uns segnet, werden die Menschen ihn fürchten. Die werden sehen, was Gott tut. Sie werden sehen, wie Gott wirkt, wie Gott segnet und segnet und wird den Segen weitergeben. Und sie sagen, das ist schön. Und sie haben Ehrfurcht vor Gott. Der Psalm 67, ein sehr missionarischer Psalm. Ein Psalm, der uns herausfordert, gesegnet zu werden, auch den Segen zu suchen, aber vor allen Dingen den Segen auch weiterzugeben. Und es geht hier um die Völker. Gott hat uns hierher gestellt, damit wir ein Segen für die Völker sind. Gott hat uns hierher gestellt, damit wir seinen Segen weitergeben an die Menschen, die ihn nicht so direkt kennen. Dazu hat uns Gott hier in diese Welt gestellt. Lasst uns das tun. Lasst uns diesen Segen weitergeben. Lasst uns da nicht den Segen zurückhalten wollen. Lasst uns auch nicht Angst haben, diesen Segen zu geben. Wir geben eine gute Sache weiter. Lasst uns genauso gesinnt sein, wie Paulus es war. Ich bin es schuldig, den Menschen das Evangelium ihnen zu verkündigen. Ich möchte es einfach gerne tun, weil ich gesegnet worden bin. Wenn Gott dich segnet, dann gib es weiter. Wenn du seinen Segen erlebt hast, gib es weiter. Sprich davon. Sag's den anderen. Und die anderen werden dich fragen, wie das passiert sein könnte. Und werden vielleicht nach Jesus fragen. Und dann gib ihnen Zeugnis von Jesus. Das dürfen wir tun. Wir haben das Vorrecht, das zu tun. Wir haben ein Vorrecht, Missionare für Jesus zu sein. Und das gilt nicht nur für mich, der ich bei der Intermission bin und mich auch als Missionar nenne. Das gilt für uns alle. Wir alle sind da herausgefordert, den Segen, den Gott uns gegeben hat, weiterzugeben. Jesus, danke, dass wir das tun dürfen. Dass wir das, was du uns geschenkt hast, in dir, Jesus, dass wir das weitergeben dürfen. Dass wir davon freudig erzählen dürfen. Und vergib uns, dass wir es oft nicht tun. Vergib uns, dass wir oft da so zurückhaltend sind, weil andere es als unmodern verschreien. Jesus, du hast uns so gesegnet, du hast uns gerettet, du hast uns herausgezogen und befreit aus Bindungen. Jesus, wir bitten dich, dass du uns den Mut gibst, diese frohe Botschaft weiterzugeben an alle Menschen, dass wir diese Sicht von dir bekommen und dass wir wirklich uns da bemühen, dass die Menschen von dir hören. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du durch uns wirken möchtest, dass du dich entschieden hast, uns zu gebrauchen, um das Evangelium weiterzutragen. Und Jesus, wir sehen uns als schwache Menschen. Aber danke, dass du in uns schwache Menschen deinen Segen hineingibst. Und dass es nicht auf unsere Stärke drauf ankommt, sondern dein Segen kann verändern. Dein Segen verändert so stark. Und wir bitten dich, dass du uns so dahingehend veränderst, dass wir deinen Segen mit Freuden weitergeben, dass alle Menschen dich erkennen und dir danken. Darum bitten wir dich, dass du uns das schenkst. Und danke, dass wir diese Botschaft weitertragen dürfen. Danke, dass wir in deinem Namen das tun dürfen. Und so segne du uns und leite du uns und führe du uns dahin, dass wir diese Gnade, diesen Segen gerne weitergeben. Amen.